Und jetzt kommt Werbung.
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns, statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Also wenn du jetzt die Otter nimmst, okay?
Nimmst jetzt den klassischen Otter.
Du nimmst den Fischotter oder du nimmst den Riesenfischotter oder auch den Zwergfischotter, du nimmst den Amazonasfischotter. Es gibt ja viele Otter, Seeotter. Ja.
Hast du gewusst, dass Otter einen Lieblingsstein haben?
Oh, und die haben einen Lieblingsstein. Seeotter, ne? Womit die Muscheln aufhauen. Ne?
Ja, die haben den immer unter ihrem Arm, tragen die den. Oh. Otter sind so süß, Alter. Ich schwör's, die Otter sind meine Lieblingstiere. Die sind richtig süß, Alter.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures absoluten Lieblingspodcasts, Bratwurst und Baklava. Ich begrüße den Mann, der in einem kleinen Zimmer in meinem Herzen und in meinem Hirn wohnt, auch weil er da reinpassen würde. Hallo Ötze Kosa.
Infama, Yunasa de Samyama, Playam, Aliki Bom Bom Dam.
Snow? Snow habe ich damals beim Supercast oder Speedcast, nee, Supercast 2 Spielen auf dem Amiga immer gehört. Informa, mehr, alle bum bum mehr. Und ich habe nie verstanden, was er singt. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Aber das war Musik unserer Kindheit. Das ist fantastisch, dass du das noch kannst. Informa.
Ich kann den ganzen Lied. Ich kann das ganze Lied.
Ja, du kannst den ganzen Lied, dann mach mal.
Das ist der Name, what's the matter, me blow? Monica Pato, Toma Memblo, so they come at it, so when I say, attestation, for not that this man is the nation, when an attestation is on what I is attention, when I, when a capat, no got never tongue, infamer. Ich kann
Alter,
den ganzen Text.
Das ist ja fast eine Inselbegabung, das ist ja unglaublich. Das kannst du, ich kenne dich seit 6 Jahren, glaube ich, jetzt, und du hast mir nie erzählt, dass du den kompletten Text von Informer auswendig kannst.
Come with a nice young lady, intelligata, she gentle when I hurry. Everybody coming, I were a faratali. Yes, I know what I stomach, if it wrong, can't smile. Run my bet when I dance, I know when I shana. You know what I know when I... Digga, wenn wir weitermachen, müssen wir GEMA, fickt uns richtig. Also, ey, Infama war mein Lieblingslied, Basti.
Es ist fast schon, es triggert in mir viel. Weil ich glaube, Informa, also Snow gehörte zu denen, die klassisches One-Hit-Wonder. Ich glaube, danach hat man nie was von denen gehört. In den 90ern gab es das ja noch, One-Hit-Wonder. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt.
Er hat ja seinen Namen geändert.
Ja, komm, mach den beschissenen Gag. Wie heißt der jetzt?
Rain.
Oh mein Gott.
Und dann ging's auch nicht, jetzt heißt das Sun.
Aber jetzt heißt das Sun. Capri Sun heißt er jetzt, Capri Sun.
Ja, aber jetzt versucht er in Deutschland Karriere zu machen. Sein Name ist Heiter bis Wolkig.
Ich habe gestern ein Video von den Amigos gesehen. Kennst du die Amigos? Die Amigos sehen ja aus, wie soll man sagen, als wenn sie im gleichen Genpool geschwommen wären. Das ist so, der eine hat so ein totes Frettchen auf der Rübe. Mhm. Und der andere hat, also sind, ich glaube, es sind Brüder. Es kann aber auch sein, dass es nicht sind. Es ist ein Volksmusikduo. Du kennst die Amigos nicht, das größte Volksmusikduo überhaupt.
Doch. Jetzt sehe ich, ja klar.
Und der andere sieht aus, als wenn LKW, also als wenn Speditionsfahrer ein Mensch wäre. Also so LKW-Fahrer, wenn du bei Wikipedia nachguckst, müsstest du einfach ein Bild von dem haben. Der hat so ein Goatee in Grau. Auch so eine lustige Frisur, so eine 80er-Jahre-Brille. Und das Geile ist, die spielen in jedem Song, spielt er eine Gitarre, auch wenn in dem Song gar keine Gitarre vorkommt. Das ist das Allergeilste.
Geil.
In dem Song taucht keine Gitarre auf. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, die Tür zum Elternhaus ist immer auf. ist ein sehr, sehr untürkischer Song. Also, es gibt auf jeden Fall ein paar Events, wo die Tür zum Elternhaus nicht mehr so auf ist. Aber gut, bei denen ist die Tür zum Elternhaus immer auf. Und da ist gar keine Gitarre in dem Song. Und trotzdem steht er da und spielt die ganze Zeit seine beschissene Gitarre. Die Amigos. Und man unterschätzt komplett, wie groß die sind, ne? Ich glaube, die spielen Lanxess Arena, Digga. Die Amigos.
Ach, echt jetzt?
Ah, sie, ja, mit Nakaim. Yes. Die spielen Lanxess Arena.
Wahnsinn, Alter.
Ja, die Amigos, die fahren nicht mit dem vergoldeten Mercedes vor, die fahren über uns mit unserem Hyundai IQ10 oder was wir haben, der Suzuki Swift, den rammen die zur Seite, wenn die mit ihrem Hammer, mit dem Amigos Hammer kommen, weißt du?
Ja, so Mann.
Rot, und vorne ist in Airbrush-Technik ist eine Gitarre drauf gemacht.
Das ist ein Hammer, aber das war vorher ein Rolls-Royce, die haben so viel Geld, die kaufen Rolls-Royce und sagen, mach daraus einen Hammer. Einfach so. Überleg mal, wenn du so viel Geld hast.
Die haben auf jeden Fall stabil Geld, glaube ich auch. Ich hatte mal eine meiner ersten Freundinnen hatte von ihren Eltern zum 18. ein Auto geschenkt bekommen, was ein ziemlich cooles Geschenk war, so zu der Zeit. Also wir hatten ja alle kein Auto mit 18. Aber die Eltern...
Komm,
die
waren was für Freunde du hast, Lan.
Ja, was denn? Wir hatten keine... Aber warte, lass mich die Geschichte zu Ende erzählen, du kleiner Wichser. Also, und dann haben ihre Eltern, weil es waren wirklich ziemlich lustige Eltern, die haben gesagt, okay, wir schenken dir einen Twingo. Der hat irgendwie 5000 Mark oder so gekostet. Aber wir lassen dich in Airbrush-Technik vorne mit einer Afro-Frisur draufdrucken. Und die hatte wirklich, das ist kein Witz, auf ihrer Motorhaube sich selber in Airbrush-Technik auf die Motorhaube gemalt.
Nee.
Ja, mit einem Afro von Karneval. Es war auch noch ein Bild von Karneval. Weißt du, es war noch nicht mal sie so richtig, sondern es war sie mit so einer riesigen Afro-Perücke. Und die war halt einfach auf ihrer eigenen Motorhaube drauf, so. Die Eltern fanden das halt total lustig, so auf das vergifteste Geschenk aller Zeiten, so. Wir geben dir ein Auto, aber wir machen dich gleichzeitig überall lächerlich damit, damit du damit nicht zur Schule fahren kannst.
Wir wollen trotzdem nicht, dass du glücklich bist, einfach. Ja,
hier ist ein Auto, aber wir haben reingeschissen. So sieht's aus.
Boah, Alter.
Deswegen, geh mal vor, das ist so, als wenn du deinem Kind eine PlayStation 1 schenkst, 1997. Aber bevor du die überreichst, hast du nochmal so reingeschissen und den Deckel zugeklappt.
Ja.
Das ist einfach richtig scheiße.
Oder keine Ahnung, beim An-Aus-Knopf sind 4 Rasierklingen einfach. Diese hier. Das ist für dich, mein Kind. Du kannst mir nichts mehr vorwerfen.
Das waren richtig coole Eltern. Die waren lustig, aber natürlich für sie war das nur so mittelgeil.
Hast du eigentlich, wann hast du dein erstes Auto gehabt, Basti?
Mit 20.
Mit 20. Was war dein erstes Auto? Was hattest du da?
Ein silberner 80er Jahre BMW für 500 Mark vom Roma- und Sinti-Händler gekauft. Sagt man, Roma und Sinti darf man ohne jeglichen Rassismus sagen, oder?
Ja. Also,
ja, nicht, dass mir gleich wieder einer ins Gesicht springt und sagt, wie kannst du Roma und Sinti sagen? Ich glaube, das ist die offizielle Formulierung, oder? Die man für Menschen...
Also, du musst dich jetzt entscheiden, waren es Roma oder waren es Sinti?
Ich glaube, ein Roma-Händler. Es war ein klassischer Roma-Händler und der hatte diesen silbernen BMW, aber so ein 80er-Jahre-Ding. Eigentlich ganz schön.
Weil sonst bist du,
der war also schon 280.000 Kilometer gelaufen und hat 500 Mark gekostet.
Wie viel? 500 Mark, Alter. Wenn du jetzt mal überlegst, gell? Wo kriegst du für das Geld noch? Da kriegst du nicht mal mehr eine Schrottkiste.
Ja, für kriegst du einen Auspuff. Aber damals hat man dafür ein Auto bekommen. Wobei man natürlich sagen, dass der aus Sicherheitsgesichtspunkten, also wenn meine Eltern an meinem Überleben interessiert gewesen wären, dann hätten sie, glaube ich, ein anderes Auto für mich finanziert. Aber meine Eltern waren immer so, mein Vater hat das auch nicht so richtig gejuckt. Wir sind zum Autohändler gefahren, haben geguckt, was ist das billigste Auto, mit dem er noch gerade so überlebt. Und ich habe ihn genau 4 Wochen gehabt, den silbernen BMW. Bis mir jemand um 18.30 Uhr auf offener Straße frontal in meiner, also auf meiner Spur reingefahren ist mit ungefähr 40.
Nein. Und du warst im Auto?
Ich war im Auto, ja. Mich hat's komplett, also den BMW hat's komplett zerlegt. Alles, also der ist, ich hatte nur noch das Lenkrad in der Hand faktisch.
Alter, okay, das ist heftig.
In dem anderen Auto waren 4 Kinder drin. Problem war, es war im Oktober und es war 18.30 Uhr und ich hatte kein Licht an. Aber der Typ war auf meiner Seite und ich war gerade erst losgefahren. Das war halt noch eins der Autos, das nicht gepiept hat, wenn man das Licht nicht anhat, weißt du?
Ja. Aber Wahnsinn, Alter, frontal zusammen. Aber wer war dann schuld am Ende? Also
es war dann am Ende Deal, er zahlt sein Auto und er hatte einen neuen Golf 5, glaube ich. Golf 4 oder Golf 5. Und ich hatte, ich musste meinen BMW bezahlen, damit war ich ziemlich gut raus, sagen wir es mal so.
Ja,
ich glaube, der 500 Mark BMW hatte schon in dem Moment, wo ich beim Robert Hitler vorm Hof gefahren bin, hatte der schon nur noch einen Wert von ungefähr 30 Euro. Ich meine, der hat 300.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt, ne? Ich bin, glaube ich, also das, der ist einfach mal 8 Mal um die Welt gefahren, bevor ich ihn gekauft habe. Aber war mein erstes Auto, was war dein erstes Auto?
Ein Fiat Uno. Baujahr 88 oder so, 87. Es hatte gar nichts. Das hatte nicht mal ein Handschuhfach. Also es war wirklich...
Er hatte kein Handschuhfach?
Ja, es gab kein Handschuhfach. Es gab
war zu teuer, ein Handschuhfach einzubauen.
Nee, ist das
jetzt
war
nicht was. Ist jetzt nicht ein Katalysator oder so. Ist ja kein technisches Teil, ist einfach nur ein Loch, vor das Tür
macht. Da war nur so eine Ablage, also du konntest nicht zumachen. Weißt du? Also es war einfach nur Lenkrad, Gangschaltung, das war das Höchste der Ausstattung. Und Fernlicht, fertig.
Wow.
Ja. Aber das Geile war, der hatte 80 PS und der hat ja nichts gewogen. Das Auto hat ja nichts gewogen. Das war ja... Und deswegen hat er voll gut gezogen. Das war geil. Aber wir haben ja voll drauf geschissen. Also da das Auto nichts wert war, ich weiß noch, mit Leo und Adri, der eine hatte einen Seat, so einen alten, und der andere hatte... Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Auto der Adri hatte. Aber wir hatten alle so Schrottkisten und wir haben uns halt kaputt gelacht. Weißt du, wenn wir so irgendwie so zur Breakdance-Veranstaltung gefahren sind und der eine stand an der Ampel, der andere war dahinter, dann ist der eine einfach hinten drauf gefahren.
Das ist auch geil. Wenn deine Karre so billig ist, dass du damit theoretisch einfach so Go-Kart spielen kannst, weil es dir egal ist, sowas.
Bro, wir haben uns tot gelacht. Also wirklich, wir haben dann so einfach so an der Ampel, der eine, der hinten stand, hat halt so gehupt, und dann ist er einfach dem vorderen so draufgefahren, weißt? Und wir haben uns tot gelacht in den Autos, Alter. Ey, wenn ich überlege, was für Scheiße wir gebaut haben früher,
das ist vorbei.
Es war echt eine geile, nee, es war wirklich eine richtig, richtig geile Zeit. Also heutzutage, ich würde es nie, also mit meinem jetzigen Kopf, ich würde es mich nie im Leben trauen, auch wenn ich eine Schrottkiste hätte. Ich so, oh nein, hinten drauf Polizei.
Wir haben damals einen Wagen genommen, haben ihn bei absolutem Schneetreiben auf den Berg gestellt, einen reingesetzt, Handbremse gezogen und ihn einfach runtergeschoben.
Und dann ist der Wagen...
Das ist aus heutiger Sicht auch schwierig, glaube ich.
Hey, stell dir mal vor, wir beide würden uns so richtige Schrottkisten jetzt kaufen und würden das wirklich machen. Eigentlich wäre das doch eine geile Idee für Bratwurst und Baklava, die TV-Show. Wenn wir einfach uns so Schrottkisten kaufen, wirklich so, die kurz vorm Verschrotten sind, und dann fahren wir durch Köln und fahren uns die ganze Zeit rein.
Und da an der Ampel gucken durfte. Ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, man dürfte das nicht mal, selbst wenn man wollte, dürfte man es wahrscheinlich nicht. Dass man jetzt einen Verkehrsunfall provoziert oder sowas.
Ja.
Aber, oder meinst du, das wäre erlaubt?
Aber man sagt dir, wo kein Kläger, da kein Richter.
Das ist auch wieder richtig. Und ich glaube, aber das ist eine Regel, die juristisch absolut, ich glaube, das ist auch eine Regel, die juristisch absolut nicht wahr ist. Was aber wahr ist, was du gerade ansprachst, ist, Bratwurst und Baklava, die TV-Show ist jetzt wieder im TV.
Ja.
Die zweite Staffel, die zweite Staffel ist heiß. Und wer ist am Start bei der zweiten Staffel?
Also, auf jeden Fall, die erste Folge ist schon online, Leute. Falls ihr es verpasst habt, zieht es euch rein auf Join. Es gibt ja viele Ausschnitte schon auf Insta, auf TikTok, auf YouTube. Aber auf Join ist die ganze Folge. Wir hatten einen geilen Gast in der ersten Folge, war Steven Gätjen. Jetzt ist Simon Gosejohann in der zweiten Folge. Auch sehr lustig geworden. Dann haben wir Edin Hasanovic.
Und wer kommt noch? Nee, wer kommt in der zweiten Folge noch jetzt? Also natürlich, Simon ist ja nicht allein, sondern...
Sandra Sprinkles ist in the house.
Sandra Sprinkles ist in the house, die kaputte kommt. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Die haben zusammen wieder Comedy Street gemacht. Sag mal so... Ich bin mit deutlich weniger Haaren am Körper aus der Show rausgegangen, als ich reingegangen bin.
Ja.
Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das heute Abend um 21.25 Uhr am Mittwoch. Ihr könnt es auch bei Join nachträglich gucken, aber noch besser ist, wenn ihr es heute Abend direkt nach TV Total guckt, 21.25 Uhr, weil ist die Quote hoch, dann lieben uns alle bei Pro7. Ja. Dann ist es weiterhin so, wenn wir Pro7 reinkommen, ich bin ehrlich, dann werden wir getragen. Also ja. Du und ich, da kommt jemand an die Rezeption und hebt uns dann hoch und trägt uns halt zum Chef. Der umarmt uns und sagt, hey, ihr seid die Größten, ohne euch, ich weiß gar nicht, wie wir das hier 30 Jahre lang gemacht haben.
Ja.
Und wir so, ach, hör doch auf. Ja, auf. Und er so, nee, und dann knuddelt er uns beide so ein bisschen durch.
Und dann,
das ist schon cool.
Und dann sagen die so, was wünscht ihr euch? Und ich so, ich will mit Straußenfedern klimatisiert werden. Und dann kommen so Leute, die mit so Straußenfedern so Luft mir zuwedeln. Das machen wir aber nur der Kunst wegen, Basti, oder?
Das stimmt. Bei deiner Größe reichen eigentlich auch schon Spatzenfedern.
Nee, also so Taubenfedern. Taubenfedern. Übertreib doch nicht.
Noch ein bisschen Scheiße mit dran, weißt du?
Und dann die armen Taubenland, die haben das schlimmste Image auf der ganzen Welt. Guck mal, jeden Vogel, den du siehst, oh schön, aber wenn du eine Taube siehst oder so ein Bastard. Es ist wirklich weltweit so, Alter. Egal, wo du Tauben siehst, als ich jetzt in New York war, Spatzen, dann keine Ahnung, dann so Vögel, die so blau sind, alle so oh, oh und füttern die. Sobald eine Taube kam, waren die Leute so fuck off, fuck off. Und dann habe ich mir gedacht, hä? Warum haben Tauben so ein schlechtes Image?
Das stimmt, Tauben werden ja immer die Ratten der Lüfte genannt. Irgendwie mögen Menschen die nicht, was eigentlich Quatsch ist, weil Tauben sind extrem faszinierende Tiere in vielerlei Hinsicht. Ja. Sie sind ein bisschen dumm, also sind, glaube ich, in Relation, weil Vögel haben ja eine riesige Spanne, wenn es um Intelligenz geht.
Ja, ich auch.
Der Begriff, du hast, also bei Menschen gibt es das auch, genau. Du bist ja, du weißt zum Beispiel, es geht von ganz doof bis ganz klug.
Bei mir ist die Spanne von ganz doof bis ganz doof.
Aber wirklich richtig doof. Nee, aber nein, aber guck mal, bei den meisten Tierarten ist das nicht so extrem. Also wenn du jetzt die Otter nimmst, okay? Du nimmst den Fischotter oder du nimmst den Riesenfischotter oder auch den Zwergfischotter, du nimmst den Amazonasfischotter. Es gibt ja viele Otter, Seeotter. Ja. Die Otter, klassischer Otter-Podcast heute. Das ist immer wichtig, dass man zwischendurch einen Otter-Podcast macht. Das ist auch sehr schön. Ich habe eine Freundin, die hat mal irgendwie, die wusste nicht, was die Mehrzahl von Otter ist. Und wir standen draußen im Zoo und gucken uns diese Otter an. Und dann sagt sie, guck mal, da kommen die Otten.
Und die Otten?
Ich glaube, es ist schon zehn Jahre her. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich sie sehe, sage ich, wo sind denn die Otten? Ja, wo sind denn die Otten? Sind die Otten schon da? Ich weiß nicht, woher sie das hat. Sie wusste halt nicht, dass es Otter heißt. Also der Otter
sind so süß.
Otter ist ja Plural und Singular das Gleiche. Otter haben ein sehr begrenztes Intelligenzfeld. Also die sind sehr klug, aber alle Arten von Ottern sind sehr klug. Bei Vögeln gibt's von richtig scheiße dämlich wie eine Taube zu wow, leck mich am Arsch, der Papagei ist klüger als ein Achtjähriger, gibt's alles.
Aber
und das ist ziemlich faszinierend, weil die Gehirngröße ist nicht groß unterschiedlich.
Hast du gewusst, dass Otter einen Lieblingsstein haben?
Oh, die haben einen Lieblingsstein. Seeotter, ne? Womit die Muscheln aufhauen.
Ja, die haben den immer unter ihrem Arm, tragen die den. Oh. Otter sind so süß, Alter. Ich schwör's, die Otter sind meine Lieblingstiere. Die sind richtig süß, Alter. Ja, aber hey,
Bei Tauben ist das so. Tauben sind nicht sonderlich clever, haben aber diesen unglaublichen Orientierungssinn, den man sich nicht wirklich erklären kann.
Aber womit hängt das zusammen? Also Gehirngröße ist gleich?
Ja, nicht genau gleich. Aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich war es evolutionär für beispielsweise Papageien wichtiger, klüger zu sein, weil die unterschiedliche Nahrungsdinge erschließen mussten. Zum Beispiel im Urwald und so. Ne? Nüsse zerteilen. Nahrung finden etc. Und die Tauben sind ja klassisch, oh, guck mal, da liegt Kotze auf dem Boden. Pick, 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 pick. So, da ist ja nun wirklich nichts los. Ich glaube, dass viele Taubenzüchter jetzt wütend sind. Ich glaube nicht, dass Tauben so wahnsinnig dumm sind, aber sie sind natürlich einer Krähe zum Beispiel unterlegen. Krähen sind unglaublich klug, das ist absurd. Man hat mit Krähen Experimente gemacht, wo man so denkt, Alter, das kannst du einem 5-jährigen Kind geben und die wissen nicht, wie sie es lösen sollen. Krähen haben Verständnis von Physik. Krähen, das ist wirklich krass. Also Beispiel, wenn du, man hat eine Krähe vor ein Glasröhrchen gesetzt, hat ihr verschiedene Dinge angeboten, ein Glas Wasser, Steinchen etc. Und am Boden des Glasröhrchens war eine Rosine oder irgendwas, was die Krähe haben wollte. Und die Krähe hat dann es ist komplett irre, gecheckt, dass die Rosine schwimmt und hat Wasser genommen, hat es von, also in ihren Mund genommen, hat es in das Wasserröhrchen, in das Glasröhrchen, das da stand, gelassen, immer und immer wieder, bis die Rosine oben schwamm und hat sie genommen. Kannst du dir vorstellen, wie komplex das Denken dieses Tieres sein muss, um zu verstehen, wie das funktioniert?
Ja, also ich glaube halt, hängt das aber mit dem Alter zusammen? Also, dass die ein bisschen älter werden, die Krähen?
Krähen werden, nee, das hängt nicht mit dem Alter zusammen. Aber Papageien werden deutlich älter, die werden ja viel, viel älter als die meisten Tiere. Also ein Graupapagei kann 100 Jahre alt werden. Mhm. Aber bei zum Beispiel Krähen, die werden, glaube ich, 10 bis 20 Jahre alt. Also gar nicht besonders alt. Die sind einfach cleverer von der Natur aus. Die sind sozial im Umgang miteinander. In England gibt es eine Krähengruppe, eine Krähenfamilie, die verstanden hat, wie Verkehrslichter funktionieren.
Wahnsinn.
Die nehmen eine Nuss, fliegen zur Ampel, wenn sie grün ist, legen sie auf die Straße, fliegen weg. Wenn die Ampel rot ist, ne, legen die dahin. Warten, bis die Ampel grün ist, warten, bis Autos drüber fahren, warten, bis es wieder rot ist und holen sich dann die geknackte Nuss.
Aber guck mal, ich habe jetzt mal kurz nachgeforscht währenddessen. Die neukaledonische Krähe, das ist die intelligenteste Vogelart, die ist bekannt dafür, dass sie Werkzeuge gebraucht und Problemlösungen. Du hast wahrscheinlich von der gesprochen. Und bei denen ist es so, dass das Areal im Gehirn, was für Problemlösungen zuständig ist, deutlich größer ist. Und sie haben ein großes Gehirn im Verhältnis zur Körpergröße.
Müssen sie auch haben. Ne? Ja. Aber das kann man, Wahnsinn. Guck mal, ein Delfingehirn oder ein Orca-Gehirn ist deutlich größer als ein menschliches Gehirn. Und trotzdem sind sie nicht klüger als wir Menschen.
Aber also vielleicht Gehirnmasse, verstehen wir sie noch nicht. Aber vielleicht verstehen wir sie noch nicht. Vielleicht gehen sie also unter Wasser
immer, und dann immer, sagt wenn ich so, Delfine ficke, sagen die nichts.
Ja. Du bist so ein Bastard. Du bist so ein Bastard. Ich denke mir, vielleicht, weißt du, also letztendlich, das haben die ja schon oft in Filmen gebracht, mit Eddie Murphy etc. Aber wenn wir Tiere verstehen würden, wir wissen ja nicht, wie die kommunizieren, also richtig, also was da wirklich Inhalt ist. Aber ich glaube, es würde mich sehr interessieren, was man, wenn man Primaten miteinander kommunizieren, weil es ja auch ein sehr interessantes soziales Gefüge ist. Weil wenn
voll, du und es gibt ja auch, also es gab ja zum Beispiel Coco, der ist mittlerweile verstorben. Das waren Gorilla-Mädchen, die konnte, ich weiß nicht, über 1000 Handzeichen, also blinden Handzeichen.
Gebärdensprache,
ja. Nicht blind. Gebärdensprache. Ja, nee, also Gebärdensprache. Blinden,
Gebärdensprache macht keinen Sinn, ja.
Du weißt ja, was ich meine. Also sie konnte Gebärdensprache. Und das ist ja schon krass, der Gedanke, so dass die halt nicht nur, ich halte mir die Hand vor den Mund, das heißt essen, und ich halte irgendwie die Hand woanders hin, das heißt trinken, sondern die konnte komplexe Dinge,
krass,
damit also komplexe Sachzusammenhänge formulieren. Ne, es war heute Nacht kalt oder ich möchte gern das und das essen. Und dann wird dir klar, wie groß das Gehirn ist oder wie klug die sind mit dem, was sie tun. Das ist schon krass. Also ich glaube, dass wir sehr viel weniger Fleisch essen würden, wenn wir wüssten, was Tiere fühlen und was sie denken.
Oh, so weit habe ich gar nicht gedacht.
Ja, Schweine zum Beispiel. Also das ist auch unterschiedlich, soziales Empfinden. Du kannst zwei Hühner nebeneinander stellen, okay, und das eine Huhn erschießen oder erstechen oder was auch immer tun. Und das triggert das andere Huhn fast gar nicht oder gar nicht, soweit ich weiß. Also es löst in dem Huhn nichts aus. Weil so, die
okay.
Keine Empathie, kein Mitgefühl und auch nicht Angst, soweit ich weiß. Also das Huhn ist mental nicht in der Lage zu verstehen, dass das andere Huhn gerade leidet oder stirbt. Das ist das, was die Wissenschaft sagt. Ich sage jetzt nicht, dass das nur das, was ich darüber gelesen habe. Das heißt, das Huhn... Das sagt nicht, dass man Hühnern irgendwie Gewalt antun soll. Das heißt auch nicht, dass es richtig ist, irgendwie Hühner unter grausamen Bedingungen zu halten. Aber der Stress, den Hühner empfinden, wenn sie andere Hühner leiden sehen, ist sehr gering, was man festgestellt hat. Der Stress, den Schweine empfinden, wenn sie andere Schweine leiden sehen, ist schrecklich. Weil die Schweine absolut in der Lage sind, zu erkennen, dass das andere Schwein zum Beispiel gerade getötet wird. Ja, und das ist echt schlimm.
Stell dir das mal vor, Alter.
Schweine sind halt sehr klug, ne? Und sehr empathisch und sehr sozial. Und die verstehen, dass das andere Schwein gerade Schmerzen hat oder dass was Schlimmes passiert und bekommen dann selber Angst. Und das kann man halt am Cortisolspiegel, also am Stresshormon, in dem Tier dann messen. Ne? Und das ist bei Hühnern zum Beispiel nicht das Gleiche. Das heißt nicht, dass man das da tun sollte und bei Schweinen nicht oder andersrum. Aber das ist einer der Gründe, warum es zum Beispiel, warum Schweinemast oft unverhältnismäßig grausam ist. Weil diese Tiere wirklich ihre Situation begreifen, so.
Ja. Ich war mal bei der Anstalt und da war das Thema Fleischkonsum und da hatte ich ein Stand-up drüber gemacht, wie es ist, wenn wir das mal einfach switchen würden. Also wenn Schweine uns einkaufen würden. Weißt du, wenn wir da hängen, wenn wir in einem Käfig eingefercht sind und dann auf einmal Rinder kommen und sagen, hey, wie alt ist denn das? Und das ist schon, wenn man es so vor Augen hält, schon heftig. Also klar konsumiere ich, klar esse ich Fleisch, aber ich glaube, es würde wirklich einen extremen Unterschied machen, würde man die Tiere verstehen. Und das mit der Empathie, das was du gerade erzählt hast, mit Hühnern und dann mit Schweinen, dieser Unterschied, ist ja schon immens. Also wenn die schon so viel Cortisol produzieren, dann weißt du, Alter, das ist für die was soll ich dir sagen? Das ist, also unmenschlich kannst du ja nicht sagen, aber halt, ja, Endgegner. Moment.
So, da sind wir wieder nach einer kleinen Störung, weil unsere beiden iPhones abgekackt sind, separat voneinander. Irgendwie, Ötze, ich weiß nicht, woran es liegt, aber seit ich, meine Frau und alle Leute, die ich kenne, dieses neue iPhone-Update aufgespielt haben, hält mein Akku ungefähr 2 Stunden und das iPhone stürzt ständig ab. Könnte das in irgendeinem Zusammenhang zum Release des neuen iPhones stehen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl.
Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte, Basti. Also Apple hat ja damals Strafen gezahlt. Also die wurden ja, das wurde denen vorgeworfen und dann gab es Vergleiche. Also es kam gar nicht zu einer, in den USA gab es eine Sammelklage, da haben die, glaube ich, 500 Millionen gezahlt. Und in Frankreich haben die auch nochmal was. Ich glaube, für die EU mussten die auch noch Strafe zahlen.
Weil und eine halbe Milliarde, das wissen wir, das tut Apple richtig weh.
Ja.
Das ist eine halbe Milliarde, genau. da gucken die aufs Konto und dann macht ganz hinten, da wo die letzte Zahl steht, macht es einmal so tup. Und dann sage ich, scheiße.
Das ist,
weißt du was, eine halbe Milliarde für Apple ist ungefähr so wie 30 Cent für uns.
Ja? Scheiße.
Ja, ist es. Also ich denke, der reale Firmenwert von Apple übersteigt 1 Billiarde, also 1000 Milliarden. Dementsprechend ist eine halbe Milliarde wirklich nicht so schlimm für die. Ich glaube, die riskieren das nochmal, dass die iPhones nicht so richtig funktionieren. Ey, mir kann doch keiner erzählen, diese beschissenen Updates, die haben mir noch nie was gebracht. Weißt du, dann kriegst du so, Entschuldigung, das ist jetzt gerade Rage Quit, aber du kriegst dann irgendwie als neues Feature, dass die Emojis dein Gesicht haben können. Ist mir scheißegal, ob die Emojis mein Gesicht haben. Ich will mein scheiß Gesicht doch selber schon nicht haben. Ne? Aber der Akku funktioniert halt nur noch ungefähr 3 Stunden lang. Und es ist immer das Gleiche.
Ja.
Warum machen die das?
Ja.
Also ja, sie machen das, damit ich genervt bin und mir das neue iPhone kaufe, weil ihr den Akku jetzt hier zu irgendeinem Apple Store gehen und zu sagen, ja, ich hätte gerne einen neuen Akku. Dann sage ich, ja, da müssen wir das aber komplett neu machen. Das kostet dann 500 Euro. Und dann sagt man so, 500 Euro? Ja gut, da kaufe ich mir doch lieber das neue iPhone für 1000 Euro. Das ist so krass, dass diese Konzerne uns einfach weltweit alle verarschen.
Ja.
Und wir sitzen da wie so 6-Jährige und sagen so, ja, aber neues iPhone, da habe ich ja ein Gesicht dann als Emoji.
Ja.
Und das Problem ist, ich bin so in deren Ökosystem, dass ich könnte kein Android haben. Das geht gar nicht. Selbst wenn ich wollte.
Ja, das ist ja das Problem.
Ich habe ungefähr 600 Apps gekauft. Ich habe ein MacBook. Ich habe ein MacBook Air. Ich kann gar nichts anderes mehr benutzen.
Ja. Alle Daten auf iCloud, dann komplett
genau,
in das
alle
System
Daten auf Gleite, meine 100.000 Fotos auf iCloud. Das heißt, ich könnte, selbst wenn ich wollte, mir gar kein neues Produkt kaufen. Aber dieses abgezockte, ja, jetzt funktioniert über Nacht auf einmal der Akku nicht mehr. Das finde ich so scheiße und so mies und so offensichtlich. Und du kannst nichts machen, weil du kannst dieses beschissene Update ja nicht mal zurücknehmen. Kannst du nicht.
Ja, das ist das Problem, gell? Dass du dann danach sagst, nee, ich nehme wieder das vorherige. Ich habe es mir anders überlegt. Das gibt's dann nicht mehr irgendwie. Oder es gibt schon irgendwie, glaube ich. Oder?
Ja, aber mit Firmware-Hack und bla bla blub. Ich hatte ja in Ägypten den Fall, dass mein iPhone komplett abgekackt war. Die Firmware auf dem Ding zurückzusetzen ist Pain in the Ass hoch 10.000. Das ist ja, heutzutage ist ja alles absichtlich so gebaut, dass du es nicht reparieren kannst. Allein das ist ja schon eine Frechheit. Jahrelang hat Apple diesen scheiß Lightning-Stecker gehabt. Das heißt, du brauchtest immer ein anderes Kabel. Jetzt sind sie von der EU dankenswerterweise gezwungen worden, dass in den neuen iPhones USB-C drin ist, was in jedem anderen Phone der Welt drin ist. Aber wenn du so ein iPhone mal aufmachst, alles ist verklebt. Es gibt gar keine Schrauben. Es ist alles geklebt, geklebt, geklebt. Und natürlich sagen die dann, ja, aber man kann das nur so dünn machen, weil man das geklebt hat. Das ist natürlich eine Lüge, ist Quatsch. Du kannst es auch mit Mikroschrauben machen. Mikroschrauben würden aber bedeuten, ich schraube den scheiß Akku raus, ich schraube den scheiß Akku rein. Machen sie aber nicht, weil die wollen halt nicht, dass du da einen neuen Akku reinmachst. Wollen sie einfach nicht, haben sie keinen Bock drauf.
Voll die Wichserland. Ich weiß nicht.
Voll.
Hey, die haben ja jetzt, hast du es mitbekommen mit Dior, mit den Handtaschen?
Wo war das Dior? Wo rauskam, dass irgendwie eine Dior-Handtasche in der Fertigung 40 Euro kostet?
51 und die Frau, Euro.
Ja, Bruder, ich bin nicht der von uns beiden, der solche Sachen kauft.
Was?
Naja, also du bist ein klassisches Markenopfer, Dicky. Du hast total viel so einen Scheiß.
Was habe ich einen Scheiß? Ja, du hast eine Dior-Handtasche.
Was weiß ich, ob du eine Dior-Handtasche hast, aber du hast auf jeden Fall so ein Zeug.
Weil ich
hast du nicht?
Weil
du
ich
hast keine Pullover, Markenkleidung?
Weil ich einen Pullover von Boss jetzt gekauft habe, oder was?
Nee, du hast nicht einen Pullover von Boss gekauft. Du hast Jogginghosen von Boss. Du hast Jacken von Boss. Du hast Pullover von
Digga,
Boss.
Digga, ich wohne in Metzingen. Ich wohne in Metzingen. Ich wohne in Stuttgart. Von uns ist 30 Kilometer Metzingen entfernt. Outlet. Wenn da ein Moschino-Pullover kostet, 600 Euro normal. Wenn du da hingehst, die sind reduziert, dann gibt's noch einen Sommerschlussverkauf, 50%. Dann kriegst du den Pullover für 50 Euro, Alter. Dann hole ich mir lieber.
Ist das so?
Ja, dann hole ich mir Moschino-Pullover für 50 Euro, bevor ich dann hier zum H&M gehe und mir einen Pullover hole für 40 Euro. Verstehst du? Den zweimal in die Waschmaschine werfe und dann mein Kragen so aussieht, als hätte mich jemand versucht, fünfmal zu überfallen. Aber ich habe auch keinen Bock mehr, wie eine Litfaßsäule also, jetzt rumzulaufen.
Also der Grund, stopp, nein, nein, nur der Grund, du trägst Markenkleidung, weil du auf dem Weg zum Laden sonst vergewaltigt wirst. War das die Herleitung?
Hä? Nein, weil die Qualität von H&M, wie, ey, jetzt mal ehrlich, Digga, auf. Nee.
Ja, genau. Nee. Ja, die Dior-Handtasche hält auch viel länger, damit kann man in Marianengraben tauchen. Damit kannst du ein Loch in eine Betonwand schlagen, deswegen sind die so teuer.
Digga.
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Qualität besser ist. Ich kann dich beruhigen, das wird von den gleichen indischen Kinderhänden zubereitet.
Nee, das wird in Italien gemacht.
Genau, Chinesen. Das wird alles in
Italien. Nee, das war ja auch, deswegen war das ja die Klage. Das war ja die Klage. Die Klage beruhte ja darauf, dass eine Frau undercover, eine asiatisch, also wahrscheinlich eine Chinesin, underground in so eine Fabrik gegangen ist von Dior in so einem Industriegebiet und dort die Handtaschen gefertigt hat. Und dann gab es eine Klage und dann musste halt im Rahmen der Klage ermittelt werden, was für wie viel Dior diese Taschen von den Produzenten kauft. Und da kam halt raus für 51 Euro. Also die Produktionskosten liegen bei 51 Euro. Aber ich kann dich beruhigen, jeden Merch, den du kaufst, ein Merch-T-Shirt, was verkauft wird, du verkaufst es für 30 Euro, 40 Euro, aber im EK kostet das T-Shirt 3,40 Euro. Also 10-mal mehr verlangst du ja dafür.
Aber es funktioniert ja trotzdem. Die Leute kaufen es ja.
Ja, also aber das ist ja bei allen Textilien so. Also guck mal, wenn ich ein Merch-T-Shirt produzieren möchte, im Einkauf kostet das T-Shirt 3,40 Euro und ich kaufe nur 1000 Exemplare. Deswegen kostet es 3,40 Euro. Aber klar, da musst du noch den Druck machen, dann tut das der Merch-Händler bei sich ins Lager, dann muss die Internetseite bezahlt werden, dann der Lagermitarbeiter, dann muss das Ding verpackt werden, in eine Folie rein, in den Karton rein, dann kommt Porto drauf, dann gibt's ja Reklamationen, dann werden die zurückgeschickt, dann muss das auch eingebracht werden. Deswegen lohnt sich Merch auch bei voll vielen nicht mehr. Voll viele haben aufgehört mit Merch, weil am Ende, was dabei rumkommt, das macht gar keinen Sinn. Aber das ist jetzt zum Beispiel bei einem normalen Merchandise. Ja, also nur damit wir wissen, dass auch die Klamotten, die du bei H&M, die da für 40 Euro rumhängen, ist in der Produktion, kostet so ein Ding 1, 2 Euro, 5, 6 Euro, weil die lassen halt nicht 1000 produzieren, so wie ich damals 1000 T-Shirts gekauft habe oder 2000, die kaufen Millionen. Und dann reden wir über Centbeträge. Und dann werden die halt in Läden gestellt, aber das ist halt so teuer, weil die Werbung machen. Die machen Werbung, H&M, da ist der Laden, der Mitarbeiter, Versicherung, Betriebsrat, dies, das, Wasser etc. Und deswegen verkaufen die dann für 30, 40 Euro. Nur bei Dior war halt die Sache, man sagt, wenn es in so exorbitanten Preisen ist, also wo eine Tasche 2000 Euro kostet, ist es halt schon heftig, weil das ist ja, keine Ahnung, das 20-fache, für was es verkauft wird. Und deswegen haben die halt gesagt, das ist schon extrem hoch. Und die Menschen arbeiten unter scheiß Umständen. Und du weißt ja, ey Basti, jetzt mal ganz ehrlich, alle Großkonzerne, das Auto, was du gekauft hast, keine Ahnung, wenn ein Auto eine Autobatterie drin hat, wo wird denn das hergestellt? Unter welchen Umständen arbeiten die Menschen? Also wenn wir so rum anfangen, Digga, dann brauchen wir gar nichts mehr kaufen.
Ja, das stimmt. Wenn du bei einem Produkt immer weit genug zurückgehst, ob es jetzt die seltenen Erden sind, die in deinem iPhone oder in deinem Android-Handy sind, die von irgendwelchen wirklich unter beschissensten Bedingungen lebenden Menschen in Afrika aus dem Boden rausgeholt werden, oder wenn du in deinem Auto guckst, die ganzen Teile, die da drin sind, die Rohstoffe dafür, nicht das Auto selbst, das Auto wird dann in Stuttgart zusammengeschraubt oder wo auch immer. Aber die Rohstoffe dafür kommen halt auch aus nicht coolem Hintergrund.
Aber du hast recht.
Bei Kleidung ist es nochmal irgendwie absurder.
Ja,
weil die Verwertungskette ist noch schlimmer, der Preis ist noch absurder. Also was eine Gucci-Tasche oder so kostet, zu dem, was sie in der Produktion kostet. Weißt du, es würde ja Nike oder Adidas oder diese ganzen Firmen überhaupt nicht wirklich, es würde es ja gar nicht für die ändern, wenn die unter menschenwürdigen Bedingungen produzieren würden. Das könnte man machen und sie wären immer noch Milliardäre. Sie machen es aber, weil sie gerne Multimilliardäre sein wollen. Und deswegen gibt's halt Sweatshops in China und Indien, wo Kinder und junge Menschen und sehr arme Menschen halt für 1 Euro die Stunde Schuhe zusammenbauen, die nachher für 160 Euro verkauft werden.
Ja.
Nicht für 1 Euro pro Schuh, für 1 Euro pro Stunde.
Ja, also.
Wenn überhaupt. Und das ist dass wir das Firmen durchgehen lassen und dass wir als Gesellschaft sagen, ja, ich kaufe aber trotzdem die Schuhe von Nike, Adidas oder welchem Konzern auch immer, das ist unser Fehler. Aber ich bin auch nicht besser. Ich habe ein iPhone hier liegen und ich habe im Flur 5 Paar Schuhe von den Firmen, von denen ich gerade sprach.
Ja, und
ich bin auch nicht besser.
Das Ding ist, also ein Schuh kostet ja in der Produktion auch 20 bis 30 Euro oder Dollar. Also das sind immer so 10-20%, die Kosten in der Produktion ausmachen. Aber wie gesagt, das ist halt immer Transport, Logistik, Marketing, Forschung, Entwicklung, Einzelhandel, Vertrieb, Gewinnspannen. Weißt du, jeder, das ist ja wie bei Kokain, ja. Digga. Das ist wie bei Kokain. Wenn du nach Kolumbien gehst, Kokain, 20 Cent, Alter. Brauchst du eine Leine. Puh. Aber jetzt müssen die
ist
das...
Ist übrigens ein absoluter Irrglaube, ne? In Kolumbien kommen die...
Doch. Das ist gerade die Kolumbianer, die haben keine Abnehmer mehr. Deswegen ist gerade verrottet sehr viel Kokain in Kolumbien.
Ja, aber die Kolumbianer selbst nehmen außergewöhnlich wenig Kokain. Das ist kein gesellschaftliches Ding. Ja. Weil die es produzieren, ballern die sich das nicht den ganzen Tag rein. Da habe ich letztens noch einen Bericht drüber gelesen.
Ja, klar, ist ja,
dass man das immer so denkt. Aber weißt du, natürlich kannst du das bei jedem Produkt sagen. Das kannst du von der Topfpflanze bis zum, was weiß ich, TV sagen. Aber besonders bei Mode ist diese Spanne nochmal absurder.
Ja, Digga.
Die Spanne zwischen dem, was Leute bereit sind. Guck mal, mein scheiß Flachbildfernseher, der jetzt in meinem Schlafzimmer hängt, der kostet 530 Euro. Der hat wahrscheinlich in der Produktion einen Huni gekostet, vielleicht 150 oder so, keine Ahnung. Die ganzen Teile, die da drin sind, das ist ein technischer Aufwand, dieses Ding zu bauen, zu entwickeln. Eine Gucci-Tasche zu bauen oder zu entwickeln oder zu designen, ist gar kein Aufwand. Es ist einfach, das Produkt ist schon da. Du klatschst nur einen Reißverschluss dran, machst ein bisschen fancy schmancy und gibst halt 10 Influencern diese Taschen, damit sie damit ein bisschen durch New York laufen. Da ist keine Innovation mehr, da wird nichts mehr entwickelt, da ist kein, oh, wir müssen jetzt irgendwie 64 Milliarden Farben darstellen oder wir haben 7 HDMI-Anschlüsse. Die Gucci-Tasche für 3000 Euro und die Gucci-Tasche für 8000 Euro haben exakt die gleiche Funktion. Sie sind ein Jutebeutel mit sehr hohen Kosten.
Ja, aber wenn du
so siehst... Und das ist an Mode halt der Wahnsinn.
Ja, aber das ist, guck mal, letztendlich ist es ja Fashion. Weißt du, du zahlst ja fürs Design.
Genau.
Dann könnte ich ja über Mona Lisa das Gleiche sagen. Weißt du, dann kann man das ja über Kunst.
Nein,
doch, du kannst über Kunst.
Warum? Nein, kannst du nicht. Nein, weil die Mona Lisa beispielsweise zu malen ein Jahrtausendmeisterwerk ist.
Ja, aber oder andere Bilder. Ich bin auch ein Künstler zum Beispiel. Ich male jetzt auch etwas.
Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Die Tasche, nein, weil du kannst jetzt deine, wenn du jetzt du eine Gucci-Tasche hast, okay? Und ich stöpsel dir dieses 6 € Gold-Logo von Gucci da raus und schreib drauf irgendeine Billo-Marke. Was weiß ich, ich kenne keine Taschenmarken. Ja. Dann ist diese Tasche nichts mehr wert.
Genau so, wie wenn du auf den Flohmarkt gehst, ein Bild nimmst und du nimmst die Unterschrift von Pablo Picasso. Keiner hat's beachtet, aber wenn man sagen würde, hey, das hat Picasso gemalt damals, das ist eine Skizze, auf einmal ist es tausende Euro wert.
Ja, du kannst ja jetzt, also das nennt man Whataboutism, was du jetzt machst.
Nee, das ist Whataboutism.
Du nimmst etwas, weil du eine andere Sache nimmst, die damit nichts zu tun hat und damit das andere rechtfertigst. Das ist aber
nee,
Quatsch.
Weil du hast ja gesagt, es ist ein Design, aber das sind ja auch Designer, die das entwickeln.
Ja, aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der Designaufwand beispielsweise einer Louis Vuitton oder einer Gucci-Tasche in Relation zu ihrem Preis steht. Du glaubst doch nicht, dass da jetzt wirklich 30 Leute sitzen und sagen, hei, wie stempeln wir denn das gelbe Leder diese Woche zusammen? Natürlich nicht.
Ja, es natürlich gibt ja,
also,
da,
das hat ja,
also es gibt ja da Alter, Designer,
die haben Sonderedition. Ja, natürlich gibt's Designer.
Ja, aber
natürlich gibt's Designer. Und es gibt auch Menschen, die sich Mühe damit geben, aber trotzdem, besonders bei Mode, steht meistens der Gegenwert des Produkts in Relation zu dem, was der Aufwand kostet, es zu produzieren und zu designen, ist absurd.
Ja, aber
besonders
so eine Tasche,
bei gelabelter, teurer Mode.
Aber so eine Tasche, wenn du so guckst, Materialwert, natürlich, da bin ich voll bei dir. Ich sag dir, der Materialwert oder die Produktionskosten liegen bei 50 Euro. Aber es geht halt darum, das macht es zu etwas Besonderem, weil es von dieser Firma stammt, weil es dieses Logo hat, weil es für Qualität steht und weil du weißt, wenn ich diese Tasche kaufe, habe ich die 20, 30 Jahre.
Ja, aber das ist auch wieder so ein verlogener Scheiß.
Nee,
das hat man jetzt oft genug nachgewiesen, dass die Qualität dieser Taschen eben nicht.
Ja, weil
ist
du das Genuine Fall. Leather, ja, hängt davon ab, welches Modell du kaufst. Es gibt halt Louis Vuitton Taschen, die kosten 500 Euro und dann gibt's halt Louis Vuitton Taschen, die kosten 3.000-4.000 Euro. Und bei den einen, und natürlich, am Ende, jetzt ist es ja ein Aktienunternehmen. Es ist Louis Vuitton Moët Hennessy. Und jetzt geht's nur noch darum, Cash zu machen. Die haben Rimowa aufgekauft, die kaufen alle Luxus. Tiffany gehört inzwischen zu denen. Und alle Luxusartikel werden irgendwie aufgekauft. Und jetzt geht's darum, zu skalieren. Also es geht nur darum, jetzt noch mehr Cash zu machen. Und Rimowa-Koffer sind 30% teurer geworden, seitdem die bei Louis Vuitton Moët Hennessy sind. Und ist es ein Koffer? Ja. Ist es ein Koffer wie in jeder andere? Ja. Aber so ist es doch auch bei Autos. Dann sagt man, ja, warum soll man einen Porsche kaufen oder warum soll man ein
BMW? Genau, du hast gerade ein sehr gutes Beispiel gemacht, da ist es eben nicht so.
Warum?
Nee, ist nicht. Nee, also, ganz einfach, natürlich ist ein 100.000 Euro Porsche Quatsch, braucht kein Mensch. Aber ein 100.000 Euro Porsche kostet in der Produktion nicht 50 Euro und auch nicht 500 Euro. Die Entwicklung, die in dieses Auto fließt, plus nochmal die Materialkosten, plus den technischen Aufwand, das zu produzieren und die Exzellenz, die es bedeutet, dieses zusammenzubauen, in dieser Qualität, den Aufwand, so ein Auto zu entwickeln, dass es zugelassen wird, das steht in keiner Relation zu einer Gucci-Handtasche. Das ist einfach nicht so. Es ist auch nur ein Auto, ist auch nur ein Gebrauchsgegenstand und ich bin kein Autonarr.
Aber warte mal, aber du zahlst für Klamotten von Zara 40 Euro.
Du kannst doch auch ein billiges Auto kaufen. Du kannst ja auch ein billiges Auto kaufen.
Ja, aber machst
das
du nicht.
Das fährt auch.
Weil du willst ja ein gewisses Standing haben. Dein Auto symbolisiert ja auch, du willst ja auch zeigen, so hey, guck mal, es ist ja auch eine Form von Prestige.
Was du damit ja, du,
ja und das
du
ist bei Taschen
brauchst,
genauso. Und
das
ist bei Taschen genauso. Damit
ja,
drückt es ein gewisses Prestige aus. Und wenn
ja,
du guckst.
Aber alle haben es, weißt du, also ist doch eigentlich absurd, sich eine Louis Vuitton-Tasche zu kaufen, wenn du 10 Tussis auf der Einkaufsstraße hast, die diese Tasche auch haben. Dann ist es doch kein Prestige mehr.
Ja.
Prestige ist ein Picasso zu besitzen. Das wäre Prestige. Weil kein Mensch braucht ein Picasso, ist einfach nur ein Bild.
Ja,
aber den hast du dann wirklich nur für dich.
Ja,
aber
warum
ein
kaufst du es?
Produkt zu haben, das in der Reihe produziert
aber
wird.
Aber kaufst du es für dich?
Die Frage.
Oder kaufst du es für die Leute?
Sehr schöne, Ich habe letztens so einen Ökonomen gesehen, der hat so eine Auflistung gemacht und hatte so einen Flipchart und dann hat er gesagt, was verkauft Disney? Und da würde ja jetzt jeder sagen, Disney verkauft Zeichentrickfilme, Disney verkauft Animationen, Disney verkauft Achterbahnfahrten oder sowas. Und er sagt, nein, Disney verkauft Erinnerung. Kollektive Erinnerung.
Ja, natürlich.
Das stimmt.
Emotion.
Ja, genau. Und es geht darum, dass alle großen Firmen am Ende Emotionen verkaufen. Was verkauft Porsche? Porsche verkauft Status. Oder Lamborghini.
Nee, Dynamik, Action. Du hast ein Auto, oder,
aber, Schnelligkeit. Aber Status. Kein armer Mensch fährt einen Lamborghini. Du wirst nicht einen Penner auf der Welt finden, der einen Lamborghini fährt. Weil es nicht möglich ist, weil es so teuer ist. Und es geht aber darum, also er sagte, es geht nicht darum, das allerbeste Auto zu bauen. Es geht nicht darum, das allerbeste Handy zu bauen. Sondern es geht darum, ein Produkt zu bauen, das Emotionen erzeugt. Und das ist richtig. Ne? Die Leute fühlen etwas für dieses Produkt und deswegen wollen sie es haben. Und über die Funktion
warum
hinaus.
Hast du keine 5-Euro-Uhr, Basti?
Ich habe eine 5-Euro-Uhr,
nee, du hast
weil
keine
ich keine 5-Euro-Uhr. Gefühle für Uhren
Nein,
hab.
Du hast keine 5-Euro-Uhr. Deine Uhr kostet viel mehr. Du
Deine
kaufst
Uhr
dir keine
kostet,
billig
ich, 70
Uhr.
Euro.
Nee, 70 Euro kostet die auch nicht. Du kaufst dir keine. Nee, du kaufst dir keine. Ja, aber warum kaufst du dir nicht eine 5-Euro-Uhr? Die erfüllt komplett das, was deine 70-Euro-Uhr auch machen sollte. Aber
und
du
genau,
willst,
ja. aber das
dass
ist
sie
dann,
qualitativ.
Nee, also ich könnte mir jetzt auch.
Ja, aber warte
nö,
kurz, lass mich kurz ausreden.
Nicht.
Lass mich
das
kurz
war
ausreden.
Reine Optik.
Nee, lass mich kurz
reine
ausreden.
Optik.
Du willst, dass sie gut aussieht. Du willst, dass sie qualitativ hochwertig aussieht. Du willst nicht, dass sie billig wirkt. Und deswegen kaufst du dir auch zum Beispiel Klamotten, die gut aussehen. Wenn du dir eine Hose kaufst, du gehst nicht und sagst, ich bin doch nicht dumm, ich bin doch hier kein Opfer der Modewelt. Du kaufst dir Klamotten, die gut aussehen. Und du kaufst dir Klamotten, die auch ein bisschen teurer sind, als Klamotten, die es auf dem Markt gibt, die vielleicht nur 15 Euro kosten würden. Du kaufst dir ein Oberteil für 50 Euro. Weil du willst, dass es besser aussieht. Also wenn du aus dem Haus gehst, sagst du ja nicht, mir ist scheißegal, was ich anziehe. Nee, dir ist es überhaupt nicht scheißegal, was du anziehst, weil du willst cool aussehen. Und so ist es auch mit den Markenklamotten. Natürlich ist die Qualität, auf jeden Fall ist die Qualität und die Handwerkskunst bei einer Gucci-Tasche, bei einer Hermes-Tasche oder bei einer Louis Vuitton-Tasche höher. Ob die Produktion ist natürlich abgefuckt, wie die Leute ausnehmen, auf jeden Fall abgefuckt. Aber dieses System, was dahinter steckt, die Nähte, die Fäden, die benutzen, die Qualität, das Leder ist besser als eine Billigtasche, die du auf dem Markt hast. Und natürlich zahlst du 70%, 80%, 90% für die Marke, für die Entwicklung, für das Design, dass Leute sagen, es kommt aus dem Haus. Aber wenn du es runterratterst, dann ist es genau das Gleiche. Und das ist nicht whataboutism, sondern die Argumentation, die du vorhin gebracht hast, ist, hey, warum soll ich das machen? Das ist doch nichts wert. Ja, wenn man vom direkten Wert ausgeht, weil das war ja eigentlich das Grundproblem, was wir angesprochen haben, ist alles nichts wert. Du zahlst für die für die Kunst zahlst du ja eigentlich. Bei einem Bild zahlst du für die Kunst. Wenn du auf die Bühne gehst, sagen die Leute, jetzt mal runterrattert für unsere Kunst. Alter, die stellen sich 2 Stunden auf eine Bühne, reden und dafür zahle ich jetzt 30 Euro Eintritt?
Hä?
Ich bin nur nicht dumm.
Stopp.
Warum
ja,
soll ich dafür zahlen?
Aber stopp. Es ist ja das ist ja eine Entscheidung. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Die Leute entscheiden ja bewusst, ich will den sehen und das ist mir das und das wert. Wenn ich jetzt sagen würde, meine Karten kosten jetzt 100 Euro, könnte ich ja auch sagen. Würde keiner mehr kommen, weil die Leute sagen, das ist es mir nicht wert. Bei den Oasis-Leuten zum Beispiel, da wurden Preise teilweise Tickets für 10.000 Euro jetzt angeboten und die Leute haben sie gekauft, weil es den Leuten wert ist.
Ja, aber jetzt frage ich dich,
aber wiederum
ist es nicht Abzocke? Aber jetzt frage ich dich, ist es nicht Abzocke?
Natürlich.
Ja, also.
Natürlich ist es Abzocke. Alles ist Abzocke. Die Produktion von Parfüm ist Abzocke, weil Parfüm niemals so teuer ist, wie es verkauft wird.
Ja, aber das
aber
sind
es doch geht
auch
doch
Künstler.
Immer um eine, aber das kannst du ja bei Brötchen auch sagen. Verstehst du, kannst auch sagen, ja, ein Brötchen, ein Stück Mehl oder ein Eimer Mehl kostet ja nur 1 Euro, warum kostet ein Brötchen 40 Cent? Das ist alles richtig. Du verkaufst Dinge immer für mehr, als dass du die produzierst. Das ist Marktwirtschaft. Es geht um die Verhältnismäßigkeit. Verstehst du? Es geht darum, was kostet mich das Produkt in der Herstellung und wie viel verlange ich dafür? Wenn jemand einen, keine Ahnung, ein Schreiner baut einen Tisch und packt da 10 Arbeitsstunden rein. A 100 Euro, 150, was weiß ich.
Ja.
Plus Holz, plus Traller und verkauft diesen Tisch für 2000 Euro. Beispiel. Dann hat er einen Aufwand selber von 1000 Euro gehabt, verkauft ihn für 2000. Das ist für mich gefühlt ein faires Verhältnis von dem Aufwand, den es gekostet hat, zu dem, also das zu erstellen, zu dem, was er verkauft. Jemand nimmt eine Tasche und bröckelt die für 40 Euro zusammen, klatscht ein Label drauf und sagt, die kostet jetzt 10.000 Euro. Das passt halt nicht mehr für mich.
Ja, aber so ist
eine Uhr, die 70 Euro kostet, ist okay. Klar, ich kann eine 2 Euro Uhr tragen. Ich kann auch theoretisch auf die Sonne gucken und mir Schatten angucken, dann ist umsonst. Aber da ist das Verhältnis von dem, was diese Uhr in der Produktion gekostet hat, zu dem, was sie mich im Kauf kostet, okay. Wenn ich aber eine Uhr für 10.000 Euro kaufe, verstehe ich es nicht mehr. Also ich, es geht jetzt um mich individuell, Basti, ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe nicht mehr den Gegenwert. Aber da fängt es halt an über Emotionen, was wir eben sagten. Du besitzt eine Rolex nicht, weil du die Uhrzeit sehen willst, sondern du besitzt eine Rolex, weil sie für dich einen emotionalen Wert hat. Status, Bedeutung, auch Geschichte, von mir aus auch Qualität, was immer du möchtest.
Ja, natürlich Qualität. Du kaufst es natürlich auch wegen Qualität.
Aber für das, was du dir die Rolex kostet beispielsweise, könntest du dir jeden Tag deines Lebens eine billige Armbanduhr kaufen. Das würde keinen Unterschied machen. Du würdest immer noch die Zeit ablesen.
Ja, aber bei einer Rolex ist es ja ein Invest. Aber das ist ja auch ein Invest.
Ja, das ist ja,
das ist, du hast
das sagen ja immer alle Leute. Ja, dieses Auto ist ein Invest, diese Wohnung ist ein Invest, diese Uhr ist ein Invest.
Ja, aber hängt davon ab, was du kaufst, Bruder. Guck mal, jetzt mal ganz ehrlich. Wie viel Klamotten hast du bis jetzt in deinem Leben gekauft? Wie viel Geld hast du für Klamotten ausgegeben? Vielleicht
wenig in Relation zu den meisten Menschen.
Nee, du hast tausende Euro ausgegeben, okay? Zehntausende Euro in den letzten 20 Jahren, zehntausende Euro. Wie viele Klamotten hast du von denen noch? Wahrscheinlich gar keins. Die meisten hast du schon, Altkleidersammlung oder sonst irgendwas. So, wenn du jetzt aber zum Beispiel ein Kleid kaufst, du bist als Frau, du kaufst dir ein Kleid zum Beispiel von Dolce & Gabbana, okay? Dann hängt das Ding dort 20 Jahre, Digga. Das wirfst du nicht weg. Das behältst du dort. Aber guck mal, ein T-Shirt, wie gesagt, ein T-Shirt von H&M, Produktionskosten 2 Euro, Basti. 2 Euro, die verkaufen es im Laden auch für 20. Das Zehnfache. Und natürlich ist es exorbitant. Ich sag dir nochmal, guck mal, Bruder, ich bin doch bei dir. Ich habe doch das Thema angefangen mit der Dior-Tasche. Die produzieren es für 51, verkaufen die Tasche für 2000. Natürlich ist es exorbitant. Aber wenn wir jetzt von dem Faktor ausgehen, ja, die machen Gewinn. Gewinn macht jedes fucking Unternehmen. Jedes Unternehmen macht es. Und wir wir rechtfertigen.
In welcher Relation, ne? Das ist ja die Frage. Ja. In welcher Relation machen? Und wenn ein Unternehmen keinen Gewinn macht, kannst du machen.
Aber aber das macht ja jedes Unternehmen. Jeder will ja irgendwie Gewinn machen. Deswegen.
Ja, aber wenn deine Bäckerei vor der Tür deine Brötchen jetzt für 50 Euro pro Brötchen anbieten würde, was würdest du dann sagen? Wucher. Ja, oder du würdest sagen, Wucher, ich zahle nicht 50 Euro für ein Brötchen.
Ja.
Warum? Weil es ein Gegenstand ist, zu dem du keine emotionale Bindung hast. Zu einer beschissenen Tasche, die aber auch nur eine Tasche ist, hast du aber eine emotionale Bindung, weil sie eine Bedeutung hat.
Absolut.
Ob es jetzt Status ist oder weil du glaubst, dass es eine Bedeutung hat, am Ende ist es auch nur ein Gegenstand.
Ja, aber.
Und ich glaube, dass wahres Glück daran liegt, sich größtenteils davon freizumachen.
Ja, absolut.
Ich könnte 90% aller Sachen, die ich habe, sofort wegwerfen. Sofort, ohne eine Sekunde zu zögern. Und jetzt kommt's, aber Dinge, die du zum Beispiel jetzt, also Ötze, für totalen Müll halten würdest, kann ich nicht wegwerfen. Ich kann zum Beispiel nicht meinen alten Super Nintendo wegwerfen. Ich kann nicht meine Sammlung an alten Retro-Zeitschriften wegwerfen, obwohl die Müll sind, aber sie haben eine Bedeutung für mich.
Natürlich.
Und so ist es bei jedem Menschen unterschiedlich. Und der Grund, warum Louis Vuitton oder Gucci-Taschen etc. so teuer sind, ist, weil das für so viele Menschen eine Bedeutung hat. Weil so viele Menschen glauben, dass das ihren Status erhöht. Ich brauche das einfach nicht.
Ich finde
aber
es
das
ja,
ist meine Entscheidung.
Guck mal, ich finde es ja schlimm, das ist ja das Problem. Guck mal, für mich persönlich ist es schlimm, dass Menschen, die sich verschulden, um so eine Tasche zu kaufen. Ich finde es schlimm, dass sich Menschen verschulden, um so eine Uhr zu kaufen. Dass sich Menschen, guck mal, Menschen nehmen Kredit auf, um sich ein Mercedes zu kaufen. Die sagen, ja, ich verschulde mich jetzt und dann kaufe ich mir C350er. Weil du unbedingt dieses Auto fahren willst, dein Budget reicht gar nicht, dann gehst du zur Bank, verschuldest dich, zahlst Zinsen ohne Ende, damit du dieses Auto fahren kannst. Hättest du dir ein anderes Auto geholt, wärst du viel besser dran. Und es ist auch nachgewiesen, natürlich, dass das, was dir am Ende in Erinnerung bleibt, letztendlich ist ein Porsche, mit dem du von A nach B fährst, wenn du jemanden nach 2 Jahren fährst, der einen Porsche hat, der unbedingt einen Porsche wollte und ihn fragst, hey, wie war denn deine Fahrt von München nach Köln? Dann sagt er, boah, voll Stress, ich habe viele Telefonate geführt, aber der wird dir nicht sagen, es war geil, ich war in meinem Porsche. Weil es am Ende für ihn nichts mehr bedeutet. Es hat keinen Wert.
Genau, es
das, was Wert hat,
komplett.
Sind Erlebnisse. Ich bin voll bei dir, Digga. Das, was Wert hat, sind Erlebnisse. Aber der das Geld hat und sagt, hey, ich hole mir so eine Uhr. Wir hatten dieses Thema mit Luxusartikeln schon so oft, aber es ist wirklich, also bei so einer Uhr sage ich halt, ey, man kauft das, man hat das Geld, man nimmt es als, weil es einem gefällt, weil es jemand schön findet und man es gerne trägt. Und wenn man das dann in 5 Jahren wieder verkaufen will, dann kriegst du, wenn du eine gute Uhr hast, ein gutes Modell hast, dann kriegst du dafür ungefähr das gleiche Geld. Oder vielleicht ein bisschen weniger und hattest eine schöne Uhr, du hattest eine schöne Zeit und ist cool. Weißt du, und du bist happy. Aber wenn sich jemand dafür verschuldet, ist es assi. Wenn Leute dafür ausgenommen werden, ist es assi. Ist es nicht cool. Und das ist halt bei Richtig. Diesen Markendingern jetzt auf jeden Fall so.
Und wir leben halt in einer Kultur, in der das sehr wichtig ist. Also in der Status über Marken sehr wichtig geworden ist. Das war es früher, zum Beispiel die 90er, als die X-Generation gab, Nirvana etc., da war Antikapitalismus das Ziel. Da ging es darum, sich Löcher in die Hose zu schneiden, weil einem Kapitalismus egal geworden war. Und wir leben jetzt gerade wieder in einer Zeit des Hyperkapitalismus, wo alle davon träumen, dickes Auto, dicker Urlaub, dickes Haus, dicke. Und der Witz ist, es wird viel unwahrscheinlicher als in den 90ern, weil die Leute beschissener verdienen und die Sachen teurer werden.
Ja, klar.
Und das führt dazu, dass vielleicht Leute wie du und ich sich, wenn sie wollen, eine Rolex kaufen oder ein dickes Auto fahren, dass es aber für den Normalbürger bei dem, was er verdient, gar nicht mehr erreichbar ist. Und das fördert Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit gibt das Gefühl von weniger Kontrolle übers Leben. Und weniger Kontrolle übers Leben gibt dir das Gefühl, ich muss jetzt mal Kontrolle wieder ausüben. Und dann wählen Leute, das ist jetzt ein langer Umkehrschluss,
wow.
Zum Beispiel, ja, dann wählen Leute zum Beispiel Parteien aus Frustration. Viele wählen zum Beispiel rechts aus Frustration, weil sie das Gefühl haben, dass sie keine Macht mehr in ihrem Leben haben.
Digga, du bist jetzt gerade von Rolex und Gucci bist du gerade auf AfD gekommen, Basti.
Ja, also ist du nicht hast schlecht, jetzt,
musst du aber du hast jetzt gerade richtig, du so, weil der sich keine Rolex kaufen kann, der so, ja, ich will jetzt die AfD. Halt deine Fresse, Alter. Was laberst du gerade für einen Scheiß, Alter?
Du würdest dich wundern, wie richtig dieser psychologische Zusammenhang ist.
Ich
schwöre es dir.
Ich glaube,
es geht um Gesellschaft, es geht um Konsum und gesellschaftliche Unzufriedenheit.
Ja,
nicht um Rolex-Uhren als sich. Es geht darum, dass die Menschen sich das, was sie haben wollen, in einer Gesellschaft, in der es immer wichtiger wird zu haben, nicht mehr leisten können. Und dass andere, die ihnen versprechen, dass sie sich wieder Sachen leisten können, wenn wir zum Beispiel die Leute rausschmeißen, die dieses Land ja hier finanziell runterdrücken, dass sie sich dann diese Dinge wieder leisten können. Und da geht es jetzt nicht um die Rolex, da geht es um, dass deine Arbeitskraft wieder geschätzt wird etc. Und das macht empfänglich für Populismus. So simpel ist es. Und deswegen liege ich damit nicht falsch. Und ist das nicht ein schönes letztes
Bro,
Statement?
Bro, warte ganz kurz. Aber ich muss ganz kurz einhaken. Ganz kurz, sorry. Aber das kann ich so nicht stehen lassen. Ich glaube, es sind sehr, sehr Unzufriedenheit ist natürlich ein Problem. Unzufriedenheit, wirtschaftliche Unzufriedenheit, die man hat. Aber das hängt nicht damit zusammen, dass du dir gewisse Dinge, so Markensachen nicht leisten kannst, sondern es hängt damit zusammen, dass du deine Grundstruktur kannst du nicht mal aufrechterhalten. Weißt du? Also ich glaube so, wenn Leute mit ihrem Lohn, mit ihrem Verdienst nicht mal mehr in der Lage sind, wenn beide arbeiten, dass sie irgendwie die Miete zahlen, die Kosten für die Schulen, Schulmaterial und dann wollen die noch ein Auto, Benzin wird immer teurer und wenn die das nicht finanzieren können, und da geht es hier nicht um Luxusartikel. Das bringt eine Unzufriedenheit in den Menschen hervor. Und zusätzlich on top ist halt das, was dir in den Medien, in der Werbung, auf Social Media präsentiert wird. Jeder macht Urlaub auf den Malediven, jeder kauft sich eine Gucci-Tasche, der eine fährt einen Porsche 911er und das ist vielleicht on top. Das sind ja aber schon immer Traumbereiche gewesen, auf die man aufgesehen hat. Jeder hat schon vor 50 Jahren gesagt, würde ich im Lotto gewinnen, würde ich mir das kaufen, weil jetzt kann ich mir das nicht kaufen. Und ich glaube, ja, dass
aber es ist viel präsenter geworden.
Es ist viel, viel präsenter. Aber ich glaube, die Unzufriedenheit der Menschen hat in, gerade in unserem Gefüge sehr, sehr viele Punkte, die nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene sind, sondern halt auch viele politische Entscheidungen, die getroffen werden, gerade die Sicherheitsaspekte, weltweite Aspekte, außenpolitische Entscheidungen, die getroffen werden. Und ich glaube, das spielt auch alles damit rein. Ich hoffe nur nicht, dass es eskaliert. Ich bin auch nicht der Freund von dem, was gerade passiert ist. Aber mein Appell an die Politik ist, Alter, kriegt mal euren Scheiß zusammen, setzt euch mal an einen Tisch und guckt, dass ihr zusammen eine Lösung findet. Und nicht schaut, dass ihr eine Lösung findet, die für eure Partei gut ist. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was wir gerade in unserer heutigen Regierung haben. Jeder guckt auf seinen Arsch, jeder guckt auf seine Partei und es wird gar nicht mehr lösungsorientiert zusammengearbeitet. Weil es sind nur noch Interessen, die parteipolitisch getroffen werden und jeder versucht, seinen Willen durchzudrücken, anstatt sich mal Gedanken zu machen, hey, lass uns mal coole Politik machen, dass der Großteil der Menschen hier zufrieden ist, dass Rentner eine gute Rente bekommen, dass sie hier nicht Flaschen aufsammeln müssen, dass sie ihre Miete irgendwie bezahlen müssen oder nicht noch aufstocken müssen mit Bürgergeld. Weißt du? Oder dass Schüler, jeder die Möglichkeit hat, das zu studieren und sich in München oder in Berlin eine Wohnung leisten kann, anstatt dass die halt dort 1200 Euro für 2 Quadratmeter zahlen müssen. Das ist, glaube ich, so viele Sachen, die damit reinspielen. Und dass alle Menschen das Gleiche, guck mal, jetzt VW wieder, hunderttausende Kündigungen, Alter. 2 Werke werden geschlossen. Du weißt jetzt, guck mal, das sind so Sachen, das bringt Unruhe rein, Alter. Und wir sind weltweit nicht auf dem Markt. Wir versuchen, alles hier durchzudrücken, dass wir sagen, hey, klar, ich bin auch voll und ganz für grüne Politik und natürlich will ich auch, dass die Natur geschützt wird. Aber wir können gerade nicht mehr auf dem internationalen Markt mithalten. Und die Wirtschaft geht runter und jetzt werden sehr, sehr viele Menschen arbeitslos, Alter. Die wollen 2 Werke schließen. Weißt du? Und das ist halt, das lieben diese anderen Parteien, Basti. Du weißt, welche ich meine. Und die sagen, ja, wir haben es euch doch gesagt. Die müssen nur noch diesen Satz sagen. Das ist halt das Schlimme. Wir haben es euch gesagt. Mehr müssen die nicht sagen.
Das ist ein schönes und nicht mehr zu ergänzendes Abschlusswort, das du dort gefunden hast.
Tut mir leid.
Wir haben es euch jetzt auch 1 Stunde lang gesagt. Was denn? Ich finde es sehr gut, es ist richtig. Du hast durchaus recht mit vielem, was du gerade gesagt hast. Und nun verabschieden wir uns zurück in unsere Welt aus Gucci-Taschen und Rolex-Uhren. Ich lege mich ein bisschen in meinen Pool und schaue auf die Geringverdiener hinab. Wir wünschen euch nur das Beste. Passt auf euch auf.
Sing
bleibt
noch.
Gesund.
Bitte sing noch.
Und nächste Woche Einigkeit und Recht und Rolex, das fürs ganze Vaterland.
Gucci, dann Hermes, Louis Vuitton, ohne das kann ich nicht sein.
Breitling. Tschüss, ihr Penner. Tschüss.
Ciao.